Bevor wir richtig starten, gibt es noch die Auflösung zum Rätsel der letzten Folge. Die richtige Frage ist, wenn die Frage ist, welches das der richtige Weg ist, auf welchen Weg würde dein Geschwister dich zeigen? Und die Person, die lügt, zeigt auf den falschen Weg. Und die Person, die die Wahrheit sagt, zeigt auch auf den falschen Weg. Und dann weiss man, aha, da ist der falsche Weg und man kann den richtigen gehen.
Bisschen theoretisch. Ein Podcast des Museums für Kommunikation.
Ein bisschen theoretisch, aber schon noch praktisch.
Geht's euch auch so? Ihr sehnt euch nach mehr Anerkennung von eurer Chefin oder eurem Lehrer? Ihr fühlt euch ungerecht behandelt oder müsst bei der Arbeit etwas Schwieriges ansprechen? Oder ihr möchtet einfach nur einem Mitbewohner sagen, er soll die Tassen im Spülbecken in Zukunft wirklich selber abwaschen? Aber ihr wisst einfach nicht wie? Dann haben wir ein paar Tipps für euch. Das ist der Podcast «Bisschen theoretisch». Mein Name ist Mia Hoffmann. Mir gegenüber sitzt David Rossi und wir sprechen heute über gewaltfreie Kommunikation. David ist Psychologe, Coach, Supervisor und Organisationsberater im Sozial- und Bildungsbereich. Oder, wie er selbst auf seiner Website schreibt, Experte für schwierige Gespräche. Er hilft Menschen, Gespräche zielorientiert zu führen und schwierige Themen wertschätzend und direkt anzusprechen. Wer will das nicht? Das wollen wir etwas genauer wissen. Schön, bist du heute da?
Schön, darf ich da sein.
Bevor wir uns die Theorie der gewaltfreien Kommunikation noch etwas genauer anschauen, würdest du von dir sagen, dass du in deinem Alltag konsequent gewaltfrei kommunizierst?
Nein, ganz sicher nicht. Es gibt viele Situationen jeden Tag, in denen ich nicht gewaltfrei bin. Und ich denke, es gelingt mir aber auch immer wieder nach Situationen, in denen ich mich nicht so verhalten habe oder nicht so kommuniziert habe, wie ich das wollte, dass ich das dann nochmal ändern kann oder ansprechen kann. Und das tut gut.
Okay, ja. Wichtiger Punkt. Also es ist dann nicht vorbei, sondern man hat immer die Chance, auch etwas noch im Nachgang zu besprechen.
Genau.
Nur ganz kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, welche Art von Gewalt meinst du jetzt hier?
Genau, also Gewalt in diesem Konzept der gewaltfreien Kommunikation meint moralische Urteile im Sinne von richtig und falsch oder gut und böse. Wenn wir eine Situation haben, wo ich den Eindruck habe, dass du mir zu wenig hilfst und dass du vor allem Dinge für dich erledigst, dann könnte es zum Beispiel sein, dass ich sage, ja, du schaust nur für dich und du bist egoistisch. So, das wäre in diesem Sinne Gewalt, weil ich über dich urteile und dein Verhalten oder dich als schlecht oder falsch bezeichne. Und das ist etwas, das in der Regel Widerstand auslöst und nicht zielführend ist für die Lösung von Konflikten oder den weiteren Verlauf von Gesprächen.
Mhm. Spannend, wir werden diese Gewalt oder diesen Begriff noch einmal dann kurz aufgreifen. Jetzt kommen wir zur Theorie.
Die Theorie.
Die gewaltfreie Kommunikation. Die Idee der gewaltfreien Kommunikation, kurz GFK, stammt vom US-amerikanischen Psychologen Marshall Rosenberg. Er unterscheidet zwischen einer bissigen Wolfssprache und der Giraffensprache, die von Herzen kommt. Die heißt so, weil Giraffen die Landtiere mit dem größten Herzen sind. Rosenberg sagt, wir hätten nicht gelernt, unsere Wünsche konstruktiv zu äußern. Deshalb schlägt er 4 Schritte vor. Erstens, beobachte ohne zu bewerten. Also beispielsweise, du schaust aus dem Fenster, wenn ich mit dir sprechen will. Zweitens, nimm eigene oder fremde Gefühle wahr und benenne sie. Also etwa, ich mache mir Sorgen. Drittens, erkenne Bedürfnisse und nimm sie ernst. Zum Beispiel, ich möchte wissen, wie es dir geht. Viertens, äußere klare und erfüllbare Bitten. Bitte sag mir, was du brauchst, damit wir darüber sprechen können. Weshalb fällt uns dies so schwer? Ein Faktor ist laut Rosenberg der sogenannte Attributionsfehler. Wenn wir zu spät kommen, schieben wir es auf den Verkehr. Wenn aber der andere zu spät kommt, sagen wir, er ist zu spät losgefahren. Wir Menschen sind urteilsfreudig. Zudem ist es einfacher, jemandem die Schuld zu geben, als über den wahren Grund nachzudenken. Ein weiteres Problem: Wir haben alle gerne Recht. Das Wesen der GfK besagt jedoch, uns geht es besser, wenn wir eine Auseinandersetzung auflösen, als wenn wir sie gewinnen. Der Merksatz von Marshall Rosenberg: Would you rather be right or happy? Zu Deutsch: Werden Sie lieber im Recht oder glücklich? David, hast du lieber Recht oder bist du lieber glücklich?
Ich bin viel lieber glücklich, obwohl ich auch den Aspekt des Rechthabens oder Überzeugen, also ich habe auch Freude am Diskutieren über Argumente und Ideen. Das macht mir auch Spaß, solange es nicht in Konfliktsituationen ist. Dann in der Regel in Konfliktsituationen ist das Recht haben wollen, wirkt es hinderlich oder zerstörerisch oder trennend, dann ist es nicht mehr förderlich. Und dann gelingt es mir sehr häufig, mich nicht mehr um die Frage zu kümmern, wer hat jetzt Recht.
Also auch hier Kontext ist wirklich entscheidend, also
absolut.
Welche Art von Gespräch.
Absolut.
Ich denke, wir sollten die Theorie noch etwas im Detail anschauen, jetzt für Menschen, die sie noch nicht so gut kennen. Das heißt ja gewaltfreie Kommunikation. Wir haben den Begriff Wolfssprache gehört, vorhin schon angedeutet, um diese Gewalt noch etwas besser fassbar zu machen. Mhm. Du sagst Urteile. Was gibt es da noch für Beispiele? Wo wenden wir alle, würde ich jetzt mal sagen, Gewalt in diesem Sinne an?
Ja, also das machen wir eigentlich jeden Tag und sehr häufig. Wenn ich zum Beispiel im Zug sitze und dann hat da jemand seine Füße oben, dann denke ich, das ist ein unanständiger Mensch, dann habe ich schon ein moralisches Urteil gefällt. Oder wenn ich wenn eine Kollegin mir den Bericht nicht schickt zum richtigen Zeitpunkt, dann sage ich ihr vielleicht, ja, du bist einfach unzuverlässig. Wir sind eigentlich ständig in diesen Urteilen und ich denke, ein wichtiger Grund, weshalb wir viele Urteile haben, ist, weil wir so aufgewachsen sind und das so kennengelernt haben. Also ich bin aufgewachsen mit sehr klaren Überzeugungen, was richtig ist und was falsch ist. Und ja, also zum Beispiel hat sich mein Großvater, der konnte sich sehr aufregen, wenn im Fernsehen eine Szene kam, in der jemand den Kühlschrank lange offen gelassen hat. So, dann sagt er, ja, wie wenn es ein Schrank wäre, das verbraucht Energie, so. Das macht man einfach nicht. Also auch dieser Satz, das macht man nicht, gehört zu moralischen Urteilen, weil es geht darum zu sagen, ich weiß, was richtig ist und was falsch ist und du machst es falsch. Und die Schwierigkeit darin oder weshalb das problematisch ist, weil wir alle das Bedürfnis haben, als gleichwertig angesehen zu werden. Wir möchten nicht, dass jemand findet, er oder sie sei wichtiger oder wertvoller als wir. Und diese moralischen Urteile, die führen immer dazu, dass die eine oder andere Person findet, sie sei richtig und die andere Person sei falsch. Und deswegen wirkt es auch so trennend.
Ich habe bei Rosenberg noch so eine kurze Liste gefunden, was alles diese Wolfssprache umfasst. Also Analyse, das ist falsch, weil, wie du sagst, Kritik, dein Fehler war, dass du, da merke ich auch schon, das regt mich schon auf. Interpretationen, du machst das, weil, das wissen wir ja gar nicht selbst. Bewertungen, du bist klug oder faul oder du liegst richtig oder falsch. Oder Drohungen, wenn du nicht sofort das machst, dann so. Das sind laut Rosenberg verkappte Wünsche. Die Frage vielleicht, wieso verkappte Wünsche oder was ist denn der Wunsch?
Also Rosenberg sagt, Menschen sagen nur zwei Dinge. Sie sagen entweder sagen sie bitte oder sie sagen danke. Und wenn er sagt, das sind verkappte Wünsche, dann meint er, es ist eigentlich eine Bitte. Also wenn ich im Auto fahre und eine andere Person nimmt mir den Vortritt und ich sage, du blödes Huhn, dann ist das eine verkappte Bitte in dem Sinne, dass ich eigentlich, wenn ich das gewaltfrei sagen würde, würde ich sagen, wenn ich sehe, dass du mir den Weg abschneidest, dann habe ich Angst, weil mir Sicherheit wichtig ist. Bitte berücksichtige die Verkehrsregeln. So. Das macht man natürlich so in der Regel nicht, vor allem im Auto nicht, vielleicht wenn man unterwegs ist. Aber eigentlich immer, wenn jemand gegen jemand anderen sich auslässt oder schimpft oder andere als irgendwas Schlechtes betitelt, dann steht dahinter eigentlich ein Bedürfnis, das nicht erfüllt ist und das diese Person sich gerne erfüllen würde. Mhm. Und das Problem ist halt, dass durch die moralischen Urteile und die Äußerung derselben wir gerade nicht das bekommen, was wir gerne hätten, weil diese moralischen Urteile, die lösen Widerstand aus und die machen, dass die andere Person eigentlich nicht mit uns weiter kooperieren möchte, tendenziell. Und so bekommen wir häufig auch nicht, was wir gerne hätten.
Mhm, dann sind wir eben nicht glücklich.
Nein, überhaupt nicht. Wir haben dann vielleicht Recht behalten oder bekommen, weil wir uns durchgesetzt haben, aber so richtig zufrieden macht das einem häufig auch nicht.
Ich muss jetzt doch schon ein bisschen diese ketzerische Frage stellen. Du hast vorhin gesagt, ja, aber das macht man ja dann tatsächlich nicht so, jetzt diese vier Schritte durchzugehen im Auto. Also ist denn gewaltfreie Kommunikation realistisch für unseren Alltag?
Ja, also ich würde sagen, es gibt zwei Aspekte hier. Der eine Aspekt ist die Haltung der gewaltfreien Kommunikation. Das heißt, wenn ich mir bewusst bin und davon ausgehe, dass ich sage, alle Menschen sind gleichwertig und alle Menschen haben Bedürfnisse und Bedürfnisse in der gewaltfreien Kommunikation werden nur als das bezeichnet, was alle Menschen haben. Also ein Kaffee trinken ist nicht ein Bedürfnis zum Beispiel in diesem Sinne. Hingegen das Bedürfnis nach Bewegung oder Orientierung oder Sicherheit oder Nahrung und so weiter. Und das heißt, das ist etwas, das mir helfen kann, ob ich jetzt an die vier Schritte denke oder nicht, durchs Leben zu gehen und mit anderen Menschen zu kommunizieren. Wenn ich immer wieder denke, es geht nicht darum, ist die andere Person richtig oder falsch oder ist das moralisch richtig oder falsch, sondern was brauche ich eigentlich? Das ist so die Haltungsseite. Und dann die praktische Seite mit den vier Schritten. In meiner Erfahrung ist das etwas, das man in der Regel im Alltag nicht benutzt, sondern dass man benutzt, wenn man schwierige Gespräche vor sich hat oder etwas ansprechen möchte, das einem auf dem Magen liegt, und dann sich Zeit nimmt, das vorzubereiten und diese Schritte für sich zu klären und zu schauen, ja, was habe ich denn da gesehen, was hat die andere Person vielleicht gemacht, was bei mir etwas ausgelöst hat, wie geht's mir damit und was brauche ich eigentlich? Und sich dann zugleich auch die Frage stellt, und wie könnte es der anderen Person gehen? Also, was hat sie beobachtet oder gesehen? Wie könnte sie sich fühlen? Und was könnte sie brauchen? Dann habe ich so eine gute Vorbereitung, um in ein Gespräch zu starten und auch dieser Gleichwertigkeit Rechnung zu tragen und zu schauen. Also, es geht mir darum, dass ich dir sage, was ich brauche und wie es mir geht. Und ich möchte auch wissen, wie es dir geht und was du brauchst.
Mhm.
Genau.
Bleiben wir noch ein bisschen, sag ich mal, bei der Theorie, damit die wirklich noch greifbar wird. Du hast vorhin Bedürfnisse schon angeschnitten, also diesen Begriff. Schauen wir uns zuerst noch kurz die vier Schritte an, vielleicht an einem konkreten Beispiel.
Das könnte eine Situation sein, wo wir eine Familie haben und wir haben Kinder und wir fahren in die Ferien, jetzt sind wir am Packen. Und
oh, das kenne ich.
Genau, so eine klassische stressige Situation. Der Zug fährt dann irgendwann und wir müssen noch alles erledigen. Und die Kinder sind dann vielleicht, wollen noch dies und das. Und jetzt bin ich vielleicht jemand, der zuerst sich um die anderen kümmert. Ich packe die Dinge der Kinder noch fertig, ich mache die Küche fertig und so, aber ich bin immer noch im Pyjama, habe noch nicht geduscht, bin noch nicht angezogen. Und ich sehe vielleicht, dass du am Duschen bist und dass du dich nicht um die Kinder kümmerst oder um Dinge, die alle betreffen. Und dann könnte es sein, dass ich da gestresst werde, wenn ich das sehe. Und dann sehe ich vielleicht, dass du nach dem Duschen verschwindest, die Treppe runtergehst und dann denke ich, ja, was macht sie jetzt? Und dann, wenn du hochkommst, sage ich, ja, du denkst nur an dich, du kümmerst dich überhaupt nicht um uns. So, das wäre so eine klassische Situation, wo die Post abgeht sozusagen. Und statt, dass ich dir dann sage, du denkst nur an dich, du bist egoistisch, würde ich dann eben sagen, ich habe gesehen, dass du jetzt geduscht hast und verschwunden bist, ohne mir zu sagen, was du tust.
Also Schritt 1
beobachten. Das wäre Schritt 1, genau.
Dann Schritt 2?
Schritt 2 wäre, dass ich dann schaue, ja, was löst das jetzt bei mir aus? Und dann merke ich, ich bin gestresst, vielleicht fühle ich mich hilflos, vielleicht bin ich auch frustriert, wenn ich das schon mal erlebt habe. So. Ah, und dann kommt noch etwas dazu, was ich denke, was auch noch sein könnte in diesem Fall ist, dass ich irritiert bin. Dass ich denke, was macht die jetzt da und weshalb? Ich verstehe das gar nicht. So. Das wären mögliche Gefühle.
Ich habe bei mir immer das Gefühl, genau, das System ist einfach so aktiviert. Man sucht irgendwelche Interpretationen.
Genau.
Und wenn sie nicht kommen, wird man hibbelig.
Ja.
Gut, und dann würde man diese Gefühle auch äußern?
Ja, obwohl in meinen Weiterbildungen sage ich den Leuten, wenn du deine Gefühle nicht äußern möchtest, dann lass es sein. Weil es gibt bestimmte Situationen oder Menschen, denen gegenüber möchte man nicht sagen, ich bin traurig oder ich bin besorgt oder so. Und dann muss man das auch nicht machen. Weil im Zentrum stehen die Bedürfnisse am Schluss. Also wenn man gesagt hat, worauf man sich bezieht, wenn man die Beobachtung genannt hat, kann man auch direkt zum Bedürfnis springen.
Okay.
Es ist sicher hilfreich, wenn man die Gefühle nennt, weil Gefühle schaffen auch Verbindung, weil wir sie alle haben und kennen.
Okay, und dann würdest du zu Schritt 3 kommen?
Ja, genau. Und das wäre ja was, dass ich, da müsste ich ja in der Regel zuerst kurz reflektieren, je nachdem, wie viel Übung ich darin habe.
Und wie viel Zeit bis zum Zug?
Und wie viel Zeit, genau. Also das heißt überhaupt, ich meine, so ein Gespräch würde man vermutlich eben nicht in diesem Moment führen, sondern erst im Zug oder am Abend, wenn die Kinder im Bett sind. Aber wenn ich mir die Zeit nehmen würde und die Zeit hätte zum Reflektieren, dann würde ich merken, ja, ich brauche Unterstützung. Und wenn ich irritiert bin, dann möchte ich auch verstehen, was da abgeht und was du dir überlegst und was du vorhast. Das heißt, ich brauche vielleicht Klarheit, ich möchte verstehen, ich brauche Orientierung. Und ein weiteres Bedürfnis könnte noch sein, mir ist wichtig, dass wir zusammen an einem Strang ziehen, also Kooperation, gemeinsam unterwegs sein, sowas. Und das wäre dann etwas, das ich dir sagen könnte. Also ich könnte dann sagen, wenn ich sehe, dass du jetzt geduscht hast und dann verschwunden bist, ohne mir zu sagen, was du tust, bin ich irritiert und gestresst, weil ich einerseits verstehen möchte, was du jetzt vorhast und wann du uns unterstützt und weil ich Unterstützung möchte. Und dann käme dann der vierte Schritt und dann würde ich sagen, kannst du mir sagen, was du jetzt als nächstes tun wirst oder wann, was du übernehmen wirst an Arbeit, die noch zu tun ist oder sowas zum Beispiel.
Mhm. Aufforderung nach Kommunikation mit eben auch vielleicht der Bitte mitzuhelfen, weil genau.
Also die Bitte, das kann eine Frage sein, in der ich formuliere, dass ich gern wissen möchte, was bei dir abgeht, wenn du hörst, was ich dir sage. Oder es kann eine konkrete Handlungsbitte sein, also tu bitte dies und das oder komm dann her oder können wir uns dann und dann treffen. Oder es kann auch eine Handlung sein, also ich kann auch etwas tun. Wenn ich mit Kindern zum Beispiel arbeite oder mit Kindern zusammen bin, dann spreche ich nicht mit kleinen Kindern in 4 Schritten. Das ist ja viel zu viel Text. So, dann kommt einfach eine Handlung. Und in vielen Situationen, wenn man etwas für sich klärt in diesen 4 Schritten, dann reicht es häufig auch schon, diese ersten 3 Schritte zu klären und merkt dann, okay, ich habe jetzt herausgefunden, um welches Bedürfnis oder welche Bedürfnisse es mir da gegangen ist und das konnte sich nicht erfüllen, ich kann jetzt auch nichts mehr daran ändern, das ist okay so.
Ja.
Also das gibt mir dann auch Ruhe und Klarheit und manchmal denke ich doch, jetzt möchte ich das ansprechen und ich habe eine konkrete Bitte oder Frage.
Ja. Was meinst du mit, dann kommt eine Handlung?
Ich kann ja auch realisieren, dass wenn ich jetzt in diese Situation mit dem Packen und in die Ferien gehen, könnte ich ja auch denken, aha, ich brauche Klarheit, ich möchte wissen, wer von uns was tut, damit es uns pünktlich auf den Zug reicht. Und statt dass ich jetzt das dir gegenüber anspreche, nehme ich mir vor dem nächsten Mal, wenn wir in die Ferien gehen, dass wir am Abend zuvor zum Beispiel besprechen, wer macht was, dann habe ich, was ich brauche. Also dann muss ich das vielleicht gar nicht ansprechen.
Mhm. Ja, eigentlich für die Zukunft lernen auch daraus.
Unbedingt, unbedingt. Und Verantwortung übernehmen. Also in der gewaltfreien Kommunikation ist es wichtig, dass wir davon ausgehen, dass erwachsene, gesunde Menschen selber verantwortlich sind für ihre Gefühle und für die Erfüllung ihrer Bedürfnisse. Das heißt, statt dass ich dir vorwerfe, dass du falsch bist und nicht in Ordnung, was mich eigentlich in eine hilflose und ausgelieferte Position bringt, übernehme ich Verantwortung dafür, was ich brauche, Klarheit, Orientierung, Unterstützung und ich setze mich dafür ein.
Ja, das klingt nach einem sehr wichtigen Punkt. Ich denke, man versucht häufig den anderen zu ändern.
Ja.
Also es geht ja auch das Sprichwort, ändern kannst du nur dich selbst.
Ja.
Also es gehört das auch quasi ins Konzept.
Absolut, absolut.
Was mich noch Wunder genommen hat, eben diese, also Bitte. Im Eingangstext haben wir gehört, eben sagen wir, es ist eine WG. Jemand lässt wiederholt das Geschirr im Spülbecken stehen. Mhm. Eine Person stört sich daran. Mhm. Sie hat mehrfach darum gebeten, quasi, könntest du deine Sachen wegräumen. Mhm. Aber es passiert nichts. Ja. Also, was ist denn, wenn eine Bitte einfach stehen bleibt im Raum?
Ja, das kommt ja häufig vor. Ich denke da zum Beispiel auch, wenn ich an Weiterbildungen denke, wo ich mit Lehrpersonen arbeite und die dann sagen, ja, ich habe das den Kindern schon so und so viel mal gesagt und das passiert nichts, oder ich habe meiner Kollegin das schon gesagt und das passiert nichts. Und wenn das erste Mal passiert, da geht vielleicht noch gar nicht viel ab. Und wenn es zum dritten Mal passiert, dann kommt ja in der Regel hinzu, dass ich irritiert bin. Dass ich denke, hä, sie hat oder er hat gesagt, er macht es jetzt, aber er macht es dann trotzdem nicht. Das heißt, ein Anteil des Bedürfnisses, das dann kommt, ist, ich möchte verstehen, wie es dazu kommt, dass du zwar sagst, ja, du machst das, aber du machst es dann nicht. Dann kann ich das mal ansprechen als nächstes und im besten Fall bekomme ich eine Erklärung. Wenn man zum Beispiel jetzt mit Kindern arbeitet, dann ist eine Erklärung häufig, das Kind kann das nicht. Was ich vom Kind gerne hätte, ist gar nicht leistbar für das Kind. Und da kann ich noch so viel mal mit dem Kind darüber reden und ihm sagen und mit Punkteprogrammen und was weiß ich, was versuchen. Das Kind wird es einfach nicht hinbringen. Und das ist eben auch bei Erwachsenen so, bestimmte Dinge können wir und andere können wir nicht gut oder vergessen wir immer wieder oder sind uns nicht bewusst. Also das ist so ein Anteil, wo ich auch Verantwortung übernehme und versuche herauszufinden, ist das leistbar, was ich von dir gerne hätte.
Jetzt sind wir fies und sagen, ja, also diese Tasse
genau,
im Spülbecken.
Genau. Ich denke, es gibt Leute, für die ist das effektiv schwierig und für die ist das sehr anstrengend, sich an genau solche Dinge an diese Dinge zu denken, weil sie sehr chaotisch sind, weil sie ihre Dinge an ganz vielen Orten liegen lassen und sich gut darin zurechtfinden häufig. Das sind ja nicht Menschen, die dann ständig was suchen müssen. Und für die ist es vielleicht eine Riesenanstrengung, das dann wirklich zu schaffen. Und dann ist die Frage, ja, was mache ich jetzt damit, wenn du das nicht kannst? Oder beginne ich jetzt damit, dir zu drohen und zu sagen, ja, dann musst du ausziehen oder trennen wir uns? Oder ist ja klar, dass ich das jetzt wegen dieser Tasse allein nicht mache. Ich bin jetzt seit 13 Jahren verheiratet und das ist so eine Erkenntnis, die ich in den letzten 13 Jahren bekommen habe, nämlich, dass ich gemerkt habe, ja, es gibt einfach Dinge, das lohnt sich nicht, mich darüber aufzuregen und zu versuchen, dass die andere Person es anders macht. Es ist viel einfacher, wenn ich denke, ja, so ist sie, Punkt. Und da mache ich mir das Leben leichter und der anderen Person auch. Und wenn es mich stört, dann mache ich es anders und wenn nicht, dann lasse ich es sein. Okay.
Ja, ich denke, beim Lesen eben zur Bitte jetzt wieder, es steht dann auch immer Freiwilligkeit. Also man denkt so, ja, ich gehe jetzt diese 4 Schritte durch und dann will ich aber eine Handlung daraus quasi erzielen. Und wenn die nicht kommt, dann werde ich dann wieder wütend.
Genau.
Also ich glaube, da müssen wir noch genauer hinschauen.
Ja, also es gibt zwei Aspekte. Der eine ist, wenn wir jetzt das im privaten Setting anschauen, in privaten Beziehungen, in der Familie oder mit Freunden, Freundinnen und so, dann bleibt ja am Schluss immer die Frage, was tue ich, wenn du nicht tust, was ich gerne von dir hätte? Ja? Also, und wenn du nicht leistest, weil du nicht willst oder nicht kannst, ich meine, häufig kann ich das ja auch nicht herausfinden, was es jetzt genau ist und vielleicht weißt nicht mal du genau, weshalb es so ist. Das bleibt dann für mich die Frage, was mache ich jetzt damit? Was sicher nicht hilfreich ist, ist dir zu drohen oder meine Macht auszuspielen, weil das wird die Beziehung ja nicht verbessern. Und das wird das Problem auch nicht lösen. Es wird auch nicht dazu führen, dass du das machen kannst, was ich gerne von dir hätte. Also diese Frage bleibt und die muss immer individuell von jeder Person in jeder Situation beantwortet werden. Und dann gibt es ein anderes Setting, das ist nämlich im beruflichen Setting. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich einen Mitarbeiter habe und der erledigt bestimmte Arbeiten nicht zum Beispiel, dann kann ich ja den konfrontieren. Also finde ich wichtig eben, dass Führungspersonen Mitarbeitende ansprechen, auch wenn Dinge nicht erledigt werden. Und dann kann das gut sein, dass dann einmal, zweimal funktioniert und dann wieder nicht. Und dann spreche ich es vielleicht noch einmal an. Und dann komme ich an den Punkt, wo ich merke, ja, das funktioniert nicht. Ich habe jetzt alles probiert. Vielleicht haben wir ein System in der Firma, wo wir sagen, ja, wir sprechen dann eine Verwarnung aus oder irgend sowas. Und am Schluss komme ich trotzdem ins Handeln, weil ich die Verantwortung trage und komme dann am Schluss vielleicht zu der Entscheidung und sage, das geht nicht mit uns. Du kannst nicht bei uns weiterarbeiten. Ich kündige dir. Und der Unterschied ist, ich kündige dir nicht, weil ich denke, du bist eine faule Sau oder du bist einfach falsch gestrickt, sondern weil ich Verantwortung trage und Verantwortung übernehme und weil ich mich für etwas einsetze, das mir wichtig ist. Zum Beispiel, dass wir einander unterstützen oder zum Beispiel, dass wir uns verlassen können aufeinander, wenn wir arbeiten.
Ich hatte vorhin auch das Gefühl, wenn man diese vier Schritte durchgeht, eigentlich geht es auch ziemlich fest darum, also sich zu kennen oder zu wissen, was man braucht.
Ja, unbedingt. Und ich sage das auch in den Weiterbildungen, sage ich das häufig, die Umsetzung oder das Leben der gewaltfreien Kommunikation zu 3/4 ist das Ich mit mir. Ich kläre, was erlebe ich, wie geht's mir dabei und was brauche ich. Und dann ist noch ein Viertel vielleicht, ist dann die Kommunikation mit dir und schauen, was brauchst du und die Technik vielleicht oder wie ich etwas formuliere. Aber der größte Anteil ist für mich, Klarheit zu bekommen, um was geht's mir eigentlich und zu schauen, dass ich ohne moralische Urteile dir gegenüber das ansprechen kann. Und im beruflichen Kontext kommt dann immer noch anderes dazu, das dann nicht jetzt direkt mit der gewaltfreien Kommunikation zu tun hat. Zum Beispiel ist es dann ganz wichtig auch zu wissen, ja, was ist denn meine Rolle? Was gehört zu meinen Aufgaben und was nicht? Das ist häufig schwierig, zum Beispiel, wenn ich mit einer Kollegin oder einem Kollegen arbeite und ich sehe, der macht Dinge so, wie ich das nicht in Ordnung finde. Mich stört da irgendwas dran. Spreche ich jetzt das an? In welchen Situationen spreche ich es an? In welchen Situationen melde ich das der vorgesetzten Person? Wie viel Unterstützung soll ich jetzt da geben, damit die andere Person vielleicht dann doch kann? Also da kommen viele Fragen hinzu, die es in schwierigen Situationen zu klären gilt, die mit den Rahmenbedingungen zu tun haben.
Wenn ich das jetzt spiegle und zusammenfasse, es geht auch hier wieder um Klarheit.
Ja.
Sei es bei sich selbst oder eben in der Rollenverteilung. Ja. Jetzt vielleicht noch ganz kurz zum Hintergrund der gewaltfreien Kommunikation. Also Rosenberg hat dieses Konzept in den 1960er Jahren entwickelt und es ging auch um Themen der Rassentrennung, also diese auf friedvollem Wege rückgängig zu machen, wie er es beschreibt. Und dieses Konzept hat sich dann in den 70er und 80er Jahren wirklich weiter verbreitet und es gibt weltweit so quasi Kurse und Gruppierungen rundherum. Wie war dein Weg jetzt? Also wie bist du zur gewaltfreien Kommunikation gekommen?
Ich bin zur gewaltfreien Kommunikation gekommen, weil es eben nicht meine natürliche Stärke ist, besonders wertschätzend zu sein. Ich habe bei Mitarbeitenden, die ich in den Jahren 2010 und später geführt habe, in einer Sonderschule anonyme Umfragen gemacht zu meinem Führungsverhalten und ich habe da im Punkt Wertschätzung nicht gut abgeschnitten. Und das hat mich sehr gestört. Und ich wollte das ändern und ich habe das dann ein Jahr versucht mit irgendwelchen Ideen, die ich selber entwickelt habe, aber das hat dann nichts gebracht und das Jahr darauf war die Bewertung wieder ähnlich. Und dann habe ich dann eben Literatur gesucht und habe dieses Buch gefunden, Erfolgsfaktor Menschlichkeit von Gabriele Lindemann und Vera Heim und habe das gelesen. Das ist ein Buch, das sich an Führungspersonen richtet, aber ich denke, das können auch eben Nicht-Führungspersonen lesen. Und ich habe das sehr gemocht, weil es sehr kompakt ist und auf den Punkt bringt, worum es geht. Und ich habe dann anhand dieses Buches, das die gewaltfreie Kommunikation beschreibt, auf ein schwieriges Gespräch vorbereitet mit einer Mitarbeiterin. Und ich habe drei unterschiedliche Dinge angesprochen, die für mich schwierig waren. Und das Gespräch war so ein Erfolg, ich war hin und weg, ich war begeistert und da wusste ich, ich möchte mehr davon. Und so bin ich zu dem gekommen. Und für mich war es schwierig, wirklich schwierig, diese Rückmeldungen der Mitarbeitenden zu bekommen, die gesagt haben, ja, du machst abwertende Bemerkungen, du machst dich lustig über andere oder du bist sehr abweisend oder wenn wir etwas kritisieren, dann kommen einfach Rechtfertigungen. Und ich merkte, so möchte ich nicht.
Du hast es geschafft, das in den anonymen Umfragen zu bekommen. Weil das muss man ja auch zuerst mal ehrlich erfahren.
Ja, das habe ich bekommen. Ja, und so ist es mir wirklich im beruflichen Kontext ist es mir sehr gut gelungen, einen anderen Umgang zu finden und ich mache viele Dinge nicht mehr, die ich gemacht habe. Und natürlich bin ich auch jetzt nicht, auch im beruflichen Kontext nicht immer gewaltfrei, überhaupt nicht. Aber ich habe wirklich sehr, sehr viel verändern können und das hat sich dann auch gezeigt mit der Zufriedenheit der Mitarbeitenden. Das war super.
Kurze Bemerkung, das Buch werden wir dann auch in den Shownotes wieder erwähnen, also Erfolgsfaktor Menschlichkeit. Und jetzt im beruflichen Kontext, das schreit danach zu fragen, im Privaten aber nicht.
Im Privaten auch, im Privaten ist es einfach schwieriger, weil wir im privaten Kontext uns sicherer fühlen in den Beziehungen und wir dadurch auch viel mehr Emotionen zulassen und uns triggern lassen von bestimmten Dingen. Das heißt, die heftigsten Konflikte haben wir häufig mit unserer Partnerin, unserem Partner, unseren Kindern, unseren Eltern, Leuten, die uns nahestehen. Und ich denke, viele Eltern gehen ja auch mit ihren Kindern um, wie sie das mit ihrem Vorgesetzten nie tun würden. Und so ist es eben auch bei mir, dass ich im Privaten halt nicht so Situationen habe, die auch strukturiert sind und wo ich Gespräche habe, auf die ich mich vorbereite. Das kommt in der Regel häufig spontan. Und es braucht einiges auch an Disziplin zu sagen, nein, das diskutieren wir nicht jetzt. Wir machen ab sozusagen und schauen, dass wir bereit sind für ein Gespräch, was man im beruflichen Kontext sehr gut machen kann und üblich ist. Und im Privaten ist das nicht so. Und natürlich habe ich auch im privaten Kontext meine Beziehungen durchaus verändern können und massiv verbessern können. Und für mich war so ein wichtiger Moment nochmal, als wir Kinder bekommen haben und ich gemerkt habe, wie ich zum Teil eben auch abwertend meinen Kindern gegenüber bin. Und das war so schmerzhaft für mich, das zu sehen. Da habe ich wirklich nochmal viel Zeit und Energie investiert und tue es auch jetzt immer noch, weil mir das so wichtig ist, dass ich das anders machen möchte.
In meinem Kopf sind ganz viele Stränge, die ich jetzt verfolgen könnte. Witzig ist, dass ich hier die Frage aufgeschrieben habe, lädst du deine Kinder oder deine Frau zum Gespräch am Küchentisch mit Termin? Das gibt's ja quasi so familienkonferenzmäßig. Und das andere ist auch, ich habe ja auch Kinder, die ältere Tochter ist jetzt 5-jährig. Ich denke, wir versuchen quasi gewaltfrei zu kommunizieren, soweit das geht. Und jetzt kommt aber auch die Außenwelt ins Spiel und sie kommt nach Hause und sagst, du bist schuld und du willst mich absichtlich traurig machen und so weiter. Also das prasselt alles auf einen ein. Ich denke, das ist in der Gesellschaft auch verankert.
Ja, sehr. Ich denke, die Kinder lernen ja vor allem, was wir selber tun. Und das ist für mich immer ein guter Spiegel, um zu sehen, wo ich da stehe diesbezüglich, wenn ich schaue, wie meine Kinder mit mir umgehen. Aber zugleich ist natürlich eben so, dass meine Kinder nicht nur durch mich geprägt werden und durch meine Frau, sondern auch durch alle anderen Menschen um sie herum. Und ich bin zuversichtlich, dass all die positiven Aspekte und die Momente, in denen es mir gelingt oder in denen es uns gelingt, mit den Kindern so umzugehen, wie wir das wollen und wertschätzend zu sein und empathisch zu sein, dass das wirkt und auch dazu führen wird, dass sie das mitnehmen und können.
Eben meine Kinder sind noch kleiner. Da gibt es dann Äußerungen von mir wie, mir ist das zu laut.
Ja.
Also quasi, ich halte es nicht aus.
Ja.
Und manchmal entferne ich mich oder die Umgebung ändert sich. Also ganz basic Bedürfnisse. Ja, und du sagst eben, die Veränderung wird schon kommen oder sie imitieren uns dann auch irgendwann mal oder jemand anderen.
Ja, also ich denke, in diesem Kontext ist es häufig eben auch so, dass sie das nicht alles leisten können, auch wenn sie wissen wie. So wie wir ganz vieles nicht leisten können, ob wir jetzt rauchen und wissen, dass wir aufhören sollten und wir schaffen es nicht, ob wir weniger Chips essen wollen oder weniger Bier trinken, was weiß ich. Ich meine, es gibt so viele Dinge, von denen wir wissen, dass es nicht hilfreich ist und trotzdem tun wir es. Also weshalb sollte das bei unseren Kindern nicht genau gleich sein? Und das ist auch in Ordnung, dass wir nicht alles leisten können, was jetzt toll wäre oder für die anderen nur angenehm.
Du sagst eigentlich mit anderen und sich selbst auch umsichtig sein.
Ja, rücksichtsvoll und auch liebevoll mit sich und anderen sein können.
Ja, es war interessant. Ich habe mich auch mit mir selbst auseinandergesetzt. Und bei mir geht es eher darum, hau die Gefühle raus, quasi, wenn sie da sind. Und GFK, zum Teil kann das eben wirken wie eine Bremse. Weil ich muss jetzt die 4 Schritte durchgehen und mir zuerst im Klaren sein, bevor ich in Anführungszeichen wütend sein darf.
Ja, das soll es nicht sein. Also ich meine, was häufig hilfreich ist und schwierig ist, ist zu stoppen. Also bevor ich jetzt viel Geschirr zerschlage, dass ich innehalte und mich zum Beispiel aus der Situation rausnehme. Das hat schon mal gar nichts mit gewaltfreier Kommunikation zu tun. Ich denke, das ist häufig hilfreich. In der gewaltfreien Kommunikation geht es überhaupt nicht darum, einfach freundlich oder nett zu sein, sondern es geht darum, wirklich die Gefühle alle zuzulassen, auch alle Urteile rauslassen, die da kommen. Ich kann genau so beginnen, wenn ich wahnsinnig wütend bin, dass ich zum Beispiel all die Dinge mal rauslasse und sage, mir geht dieser Gedanke durch den Kopf, ich denke das und das und das und dann finde ich dieses und jenes. Und dann zu schauen, ja, und was ist denn da jetzt dahinter an Bedürfnissen? Und dann häufig ist es so, dass die Anteile von Wut und genervt sein und sich ärgern über die andere Person, die verschwinden dann und es kommen dafür andere Gefühle. vielleicht von Hilflosigkeit, von Trauer, von Sorge und so weiter. Aber es geht nie darum, in der gewaltfreien Kommunikation Gefühle nicht zu haben oder nicht rauszulassen oder eben einfach nett zu sein. Das ist überhaupt nicht Ziel. Authentizität ist extrem wichtig, wirklich. Und ich finde, wir muten häufig anderen Menschen wenig zu. Im Sinne von, wir muten anderen Menschen häufig nicht zu, damit klarzukommen, dass wir ihnen sagen, wie es uns geht und was wir brauchen. Dafür muten wir ihnen sehr viele moralische Urteile zu. Das fällt uns leicht, weil wir es kennen. Und ich finde es schön, wenn es uns gelingt, zu sagen, okay, ich möchte dir gegenüber offen sein und ich sage dir, wie es mir geht und was ich brauche. Im Wissen darum, dass das für dich schwierig sein kann und im Vertrauen darauf, dass du damit klarkommen wirst. Und ich kann nur Verantwortung übernehmen für das, was ich tue und dir sage. Und was du dann damit anstellst, das kann ich ja nicht steuern.
Jetzt sind wir vorhin eben wieder auf diesen Schlüsselbegriff Bedürfnisse gestoßen.
Mit den Bedürfnissen ist es so, dass die häufig verwechselt werden mit Strategien. Und Strategien sind Handlungen, die wir machen, um Bedürfnisse zu erfüllen oder in der Absicht, Bedürfnisse zu erfüllen. Und es gibt eine gute Frage, die man sich stellen kann, um sicherzugehen, dass es sich um ein Bedürfnis handelt, nämlich wenn man sich fragt, braucht es ein Baby auch? Und wenn es ein Baby braucht, dann ist es vermutlich ein Bedürfnis. Wenn es ein Baby nicht braucht, ist es vermutlich keins, im Sinne dieser Definition. Weil wir sind dann auf der sicheren Seite im Sinne von, wenn ich dieses Wort nenne oder dieses Bedürfnis nenne, dann kann ich davon ausgehen, das hast du auch und das ist dir auch wichtig.
Der gemeinsame Nenner, also das der ist gemeinsame eigentlich zu einer, Nenner. Sagen wir, Einigung oder zum Verständnis kommen
zum
kann.
Zum Verständnis und zum verbindenden Teil. Das ist ja eine der Hauptwirkungen dieser gewaltfreien Kommunikation, ist nebst dem Verzicht auf moralische Urteile die Bedürfnisse ins Zentrum zu stellen und damit etwas zu haben, dass wir beide haben und verstehen. Also ich werde nie ein Gespräch mit dir haben und dir sagen, mir ist Verlässlichkeit wichtig und du sagst, ja, also in meinem Leben spielt das keine Rolle. Oder wenn ich auch Klarheit sage oder Bewegung sage. Wenn ich hingegen auf die Ebene der Strategie gehe und sage, ja, also mir ist Joggen wichtig im Leben, dann wirst du sagen, ja, Joggen ist mir vielleicht nicht wichtig. Ich gehe lieber schwimmen oder ich klettern oder ich mache Yoga oder was weiß ich. Also das heißt, auf der Ebene der Bedürfnisse kann ich immer Verständnis haben und ich kann immer in Verbindung kommen mit dir. Selbst wenn du ein Verbrechen begehst, kann ich das Bedürfnis, das dahinter steht, verstehen. Also wenn jemand eine andere Person ausraubt, um damit Geld zu haben, um sich zu ernähren, jetzt mal ganz simpel gesagt zum Beispiel, dann kann ich das Bedürfnis nach Nahrung verstehen. Die Strategie, die diese Person anwendet, hinter der kann ich gar nicht stehen. Und die möchte ich auch nicht zulassen. Und ich möchte mich dafür einsetzen, dass das nicht passiert. Und zugleich gibt es einen Anteil, da sage ich, ja, ich verstehe, dass die Nahrung wichtig ist, mir ist das auch wichtig. Und wenn es uns gelingt, in Gesprächen an diesen Punkt zu kommen, wo wir dem Gegenüber sagen können, das, was dir wichtig ist, ist mir auch wichtig und mit dem Bedürfnis können wir das, und es uns gelingt, unser Bedürfnis dem Gegenüber zu sagen und hören zu können, dass das Gegenüber sagt, ja, das verstehe ich und das ist mir auch wichtig, dann haben wir eine Verbindung geschaffen, die dann die bestmögliche Ausgangslage ist, um wirklich Lösungen zu finden.
Amen. Ja. Sehr spannend. Es ist mir tatsächlich passiert, dass mein Handy gestohlen wurde aus der Jackentasche. Und ich kam ziemlich aufgeregt nach Hause. Und meine Tochter, 5-jährig, war auch da. Und dann hat sie sehr schnell eben gesagt, irgendwie der Dieb ist so böse oder kamen so starke Bilder dann bei ihr hoch. Und ich habe dann tatsächlich jetzt unüberlegt gesagt, aber wir wissen nicht, wie es ihm geht. Ja. Also vielleicht war das für ihn so quasi nötig oder er hat keinen anderen Weg gesehen. Und das ist interessant. Wir kommen langsam zum Ende dieses Gesprächs. Also was können jetzt quasi die Zuhörenden zu Hause machen oder einfach mal ausprobieren? Was würdest du da mit auf den Weg geben?
Also ich denke, was etwas ziemlich Einfaches ist, ist, wenn man eine Liste hat mit Gefühlen und Bedürfnissen. Wenn man so ein Kärtchen hat zum Beispiel, das kann man jetzt bei mir auf der Webseite, kann man das herunterladen, dann kann man das benutzen in Situationen, in denen man sich aufregt oder sehr frustriert ist oder so, und dann mal schauen, ja, wie geht's mir jetzt gerade? Und wenn ich eben die lese auf einem Blatt, dann merke ich häufig, da sind ganz viele Gefühle, auf die wäre ich gar nicht gekommen, wenn ich das Blatt nicht gehabt hätte. Und dann dasselbe auch mit den Bedürfnissen, sich zu fragen, ja, was brauche ich und um was geht's mir eigentlich? Und dann zu entscheiden, ja, was mache ich jetzt damit? Sage ich jemandem was oder nicht? Ich denke, das ist so ein Tipp, den ich jemandem geben könnte.
Vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke dir auch, Mia.
Die Challenge.
Hallo Zita. So, wir haben heute Morgen eine Podcast-Aufnahme mit David Rossi. Und wie immer gibt es jetzt eine Challenge für dich. In den nächsten 2 Wochen, du dreimal mindestens, wenn du spürst, dass dich irgendetwas nervt oder hässig macht oder sonst irgendwie Anstoss erregt, nimm dir 5 Minuten Zeit, hock her und gang innerlich mit dir selber die 4 Schritte vor gewaltfreier Kommunikation durch. Also, zuerst neutral beobachten, was war. Zweitens, was spüre ich jetzt? Drittens, um was geht's eigentlich? Das Bedürfnis dahinter. Und viertens, was mache ich jetzt damit? Das kann ein bisschen auch jemand anders sein. Es kann aber auch sein, ich selber mache vielleicht das nächste Mal etwas anderes in dieser Situation. Oder ich tue einfach anerkennen, dass mich das berührt. Und ich will keine weitere Handlung machen. Und jetzt sind wir mega gespannt auf dein Protokoll, was es dir begegnet in dieser Zwischenzeit. Und dann hören wir es in der nächsten Folge. Tschüss!